Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast. Heute zur Abwechslung mal mit einer Läuferin. Vielleicht habt ihr schon die beiden Folgen mit Tina Schirmer angehört. Letztes Jahr habe ich sie nach ihrem Innsbruck Trail Festival über fast 90 Kilometer interviewt. Anfang des Jahres, dann ist sie beim Mountain Man in Kitzbühel gestartet. Auch da haben wir eine Folge aufgenommen. Und jetzt ist sie vor 2 Wochen beim Zugspitz Ultra Trail die 106 Kilometer gelaufen mit über 5000 Höhenmetern. Es war ein ganz schönes Auf und Ab, körperlich und mental. Und ja, in dieser Folge habe ich mit ihr gesprochen, was für Meilensteine sie sich gesetzt hat mental, wie sie den Dreh bekommen hat, als vermeintlich nicht mehr so viel ging. Also wirklich sehr, sehr spannend und so nahbar, weil Tina wirklich eine ist, die ganz, ganz viel Biss hat, sehr zäh ist und wenn sie sich ein Ziel setzt, es auch wirklich durchzieht. Aber kein Ultra kommt ohne die Täler auch aus und auf die wollen wir eben auch eingehen. Und zur Information noch für euch, wer gerade Interesse hat, an einem Laufziel mit professioneller Unterstützung zu arbeiten, kann sich sehr gerne bei mir melden. Aktuell sind noch Plätze frei im Coaching. Schaut einfach in den Shownotes vorbei. Und da könnt ihr dann weitere Informationen finden. Jetzt geht's aber direkt ins Gespräch mit Tina. Viel Spaß und viel Inspiration beim Anhören. Herzlich willkommen, liebe Tina Schirmer, zum 3. Mal bereits im Podcast zu Gast. Erstmal schön, dass du aus Frankfurt zugeschaltet bist an einem hoffentlich auch sonnigen Donnerstagnachmittag. Hallo.
Hallo, liebe Anna. Ich freue mich auch mal wieder bei dir im Podcast sein zu dürfen. Und ja, tatsächlich ist es aktuell in Frankfurt auch sehr schön, sommerlich warm. Endlich ist der Sommer auch in Deutschland angekommen.
Ja, das lässt doch noch hoffen, dass es mit dem Sommer noch was wird. Ja, wir haben im letzten Podcast, als du zu Gast warst, über den Mountain Man im Winter gesprochen, in Kitzbühel. Letztes Jahr hatten wir gesprochen über den Innsbruck Trail, das Festival, wo du die 84 gelaufen bist. Und jetzt bist du vor knapp 2 Wochen, also am Samstag sind es, beziehungsweise Freitagmorgen sind es 2 Wochen, beim Zugspitz Ultra Trail die 106 Kilometer gelaufen mit über 5000 Höhenmetern. Und genau darüber wollen wir heute sprechen und vor allem auf den mentalen Aspekt wieder eingehen, weil das Mentale hat sich ja ganz klar als deine Stärke entpuppt. Und jetzt aber erstmal würde ich gerne zum Anfang wissen, wie bist du denn auf diese verrückte Idee gekommen, zu sagen, so, jetzt sind doch mal die 100 Kilometer dran?
Genau, und zwar angemeldet für den SUT habe ich mich Anfang März, aber es war nicht so, dass ich fest im Kopf hatte, ich will zwingend 100 Kilometer laufen. Ich habe in dem Zeitpunkt gerade einfach ein neues Laufziel gesucht für dieses Jahr und habe verschiedene Läufe mir durchgeschaut, wusste aber, es soll was im Ultrabereich sein und hatte schon auch die 100 so ein bisschen im Hinterkopf. Und dann gab es einen Moment, und zwar war ich mal wieder auf der Homepage vom Zugspitz Ultra Trail und habe gelesen, dass offiziell dieses Event ausverkauft war. Und das hat bei mir so eine Emotion ausgelöst, dass ich gemerkt habe, boah, das fand ich in dem Moment echt schade, weil ich realisiert habe, es wird langsam knapp, wenn ich 100 Kilometer irgendwo laufen will. Das sind einige Events schon ausgebucht. Und tatsächlich gab es dann die Möglichkeit, sich als Nachmelder zu melden. Und ja, dann habe ich einfach angefragt, ob noch ein Platz frei ist. Und ja, da, als es dann hieß, ja, es sind noch Plätze frei, ich kann mich anmelden, war das eher so, dass ich wirklich gedacht habe, okay, will ich das jetzt wirklich? Kurz noch mal eine Nacht drüber geschlafen, ja, so ein bisschen auch auf Arbeit abgeklärt, dass ich frei bekommen kann. Ja, und dann habe ich mich einfach angemeldet, sehr spontan und tatsächlich dir danach auch was Bescheid gegeben, ja, dass ich das vorhab. Und wie gesagt, das waren 3,5 Monate in dem Moment noch hin bis zum Lauf.
Ja, 3,5 Monate klingt jetzt vielleicht für jemanden, der noch nicht so viel Ultramarathon-Erfahrung hat, ziemlich knapp, was es auch ist. Man muss natürlich dazu sagen, dass du ja schon viele, viele Monate davor auch im Training bei mir warst und auch immer noch bist. Und wir haben ja sehr konstant aufgebaut. Das heißt, du bist schon mit einer guten Grundlage in das spezifische Training reingegangen. Das muss man an dieser Stelle einfach sagen. Also bitte keine Experimente jetzt an die Zuhörer machen und einfach sagen, ich melde mich mal irgendwo für 100er an und trainiere das mal irgendwie in 3, 4 Monaten an. So soll es auch nicht sein. Man muss natürlich individuell schauen, welche Grundlage bringt jemand mit? Welche Erfahrung hat schon jemand? Und bei dir war es jetzt einfach auch ein sehr kontinuierlicher Aufbau, muss man sagen, in den letzten über 2 Jahren mit dem Rennsteig-Supermarathon, den du in Eigenregie quasi angegangen bist, aber gefinisht hast. Und dann war das ja ein konstanter Aufbau, sodass man jetzt einfach sagen muss, du hast auch schon viele Jahre Lauferfahrung und bist jetzt eben bei diesen 100 auch angekommen, was so der nächste logische Schritt war. Und du hast einfach auch diese Lust, diese Neugier drauf gehabt. Ja, wir haben dann also im Training angefangen, vor allem die langen Läufe auszubauen. Du hast im Taunus natürlich ein sehr gutes Trainingsgebiet. Du warst mehrmals auch im Erzgebirge. Wir haben auch viel Wandern natürlich eingebaut, um eben die Zeit auf den Beinen ja, in die Muskeln reinzubekommen. Wie würdest du denn sagen, ist dein Training insgesamt verlaufen? Beziehungsweise hattest du jetzt in diesem Training mit den vielen Stunden und dem Umfang der Intensität auch mal einen Downer oder war das für dich alles so im Rückblick ganz smooth vom Ablauf her?
Also es war natürlich schon so, dass das Training auch intensivere Zeiten hatte und gerade zum Ende hin wurde es natürlich schon noch immer mehr vom Umfang. Aber ich glaube, das gehört dazu. Ich hatte gute Phasen, wo es richtig gut lief, wo ich super motiviert war. Und da glaube ich, ist halt auch das Coaching super. Da wäre ich wahrscheinlich, wenn es nach mir gegangen wäre, fast mehr gelaufen und da hast du mich eher gebremst. Und andererseits gab es für mich auch die Zeit, bei mir war es eigentlich sogar relativ am Anfang, nachdem ich meinen Halbmarathon in Frankfurt gelaufen bin, wo ich gemerkt habe, da war ich ganz schön kaputt. Ich glaube auch so ein bisschen mental und da musste ich mich echt durchbeißen für ein paar Wochen. Und ich weiß, dass ich schon immer geguckt habe und gedacht, wann kommt endlich die Recovery Week? Und sie kam nicht und dann kam sie wieder nicht. Und als sie dann kam, habe ich auch richtig gemerkt, wie es geholfen hat. Aber das ist genau der Punkt. Also da, wo ich vielleicht eher langsam gemacht hätte, hast du mir gezeigt, okay, jetzt bleib dran. Und dann aber auch zu stoppen, wo ich halt eigentlich dann voller Euphorie gewesen wäre, gerade in den Wochen davor.
Ja, das ist das halt, diesen ganz schmalen Grat zu wandeln. Wie viel kann man jemandem zumuten mit dem Leben, das auch jemand individuell lebt, mit der Arbeit, mit Verpflichtungen, mit Social Life, das man irgendwie noch haben möchte, anderen Hobbys, die man verfolgt. Und genau, das war diese Phase. Ich erinnere mich auch ganz genau, wo ich gedacht habe, oh, es tut mir so leid, dass ich hier jetzt schon wieder so eine intensive Woche reinknallen muss. Aber es führt kein Weg dran vorbei. Die Tina wird das schaffen und ab und zu immer noch eine Nachricht hinterhergeschickt. Genau, und das habe ich dir, glaube ich, auch ein paar Mal so mitgegeben. Es ist kein Spaziergang im Park. Das ist ein Unterschied, ob du jetzt auf einen Halbmarathon 50 Kilometer trainierst, ja, oder eben sogar 70 ist irgendwie noch im Rahmen machbar mit wenigen Stunden Aufwand und vielleicht 3, 4 Läufen in der Woche. Aber für die 100, da muss man sich echt ganz schön ranhalten. Und das hast du einfach wirklich, muss ich an dieser Stelle sagen, mit Bravour auch gemacht. Und ich glaube, gerade aus diesen schwierigen Phasen, auch nach dem Halbmarathon, den du gerade angesprochen hast, ist nochmal so eine richtige Stärke auch in dir gewachsen. Und ich wusste auch, das wird gut für den Zut, weil gerade da braucht man dann ja auch diese Referenztrainings, Referenzerlebnisse, die einem dann helfen, um zu sagen, okay, hey, das kenne ich schon und da habe ich mich auch durchgebissen, jetzt schaffe ich auch die nächste Etappe hier. Ja, wollen wir doch mal reinzoomen in das eigentliche, ja, in den eigentlichen Event. Du hast eine ganz lockere Anreise mit deiner Mutter gehabt nach Garmisch. Einen Tag vor dem Start ist er ganz entspannt angekommen. Hast du ein bisschen die Beine noch vertreten, den ganzen Rummel da ein bisschen miterlebt. Und ja, dann war am Freitagabend direkt nach dem ersten EM-Fußballspiel zwischen Deutschland, glaube ich, und Schottland war es, der Start dann in Garmisch im Zentrum um 21:15 Uhr. Wie ging es dir denn dann so unmittelbar vor dem Start, beziehungsweise ein bisschen zurückgespult, so 1, 2 Stunden vorher? Wie war das so für dich?
Also ich glaube, ich bin grundsätzlich sehr entspannt bei sowas. Also man merkt es mir, glaube ich, vom Äußeren eher nicht so an. Innerlich ist es eher tatsächlich die Vorfreude. Ich hatte wirklich richtig Lust auf den Lauf. Also ich war, habe mich gut vorbereitet gefühlt und wusste, okay, das kann ich schaffen. Also ich hatte auch gar keine Zweifel dran. Und ja, direkt am Start war es eher so, waren ja schon um die 700 Läufer, also auch ein recht großes Starterfeld. Und ja, da haben die natürlich gut was organisiert und dann auch schon so ein bisschen versucht, einen heiß zu machen auf den Lauf. Und von dem Fußballspiel habe ich tatsächlich gar nicht so viel mitbekommen, obwohl die Live-Ergebnisse auch immer eingeblendet haben. Aber ich war im Kopf dann schon total bei meinem Lauf gewesen und ja, habe mich eigentlich hauptsächlich mega drauf gefreut.
Ja, die Sache mit der Ernährung, das ist ja auch immer so ein Thema, gerade wenn es so ein Abendstart ist. Man weiß dann immer nicht so genau, wie soll ich jetzt mein Essen timen, wann soll ich die letzte große Mahlzeit essen, wie viele Stunden vorher. Wir hatten es auch ein bisschen durchgesprochen und du hast dann auch sehr lecker und fein zu Mittag gegessen und beziehungsweise zu spät oder am späteren Nachmittag das Mittagessen nachgeholt. Und das war dann am Start schon so ein bisschen ein komisches Gefühl für dich, ne? Wenn ich mich recht erinnere, was du im Rennbericht mir erzählt hast, dass dir das schon so ein bisschen im Magen lag, beziehungsweise du gemerkt hast, boah, irgendwie hast du gar keinen Hunger und es ist so ein bisschen ein komisches Gefühl.
Ja, es war so, dass ich an dem Tag, an dem Freitag, eigentlich entspannt gefrühstückt habe, also auch eher ein bisschen später ausgeschlafen, gemütlich in den Tag gestartet bin. Und dann hatte ich mir tatsächlich vorgenommen, dass ich noch eine größere Mahlzeit essen will. Und da hatte ich gesehen, dass es halt für die Läufer ja eh so ein Läuferessen gab. Und das war auch bewusst so gewählt, wo ich sage, okay, das vertrage ich gut. Das waren so Spätzle, so Nudeln mit Tomatensauce, nichts Besonderes und ein bisschen Kaiserschmarrn. Und das habe ich so 4, 5 Stunden vor dem Lauf gegessen. Das waren keine riesigen Portionen, aber im Nachhinein glaube ich, dass es tatsächlich einfach zu viel von der Menge war. Ich denke, ich habe es gut vertragen vom Essen, aber es war tatsächlich, ich stand am Start und hatte dieses Gefühl, ich bin sehr satt. Also so wirklich so richtig satt, nicht, dass ich überfüllt war, aber eigentlich wusste ich auch für einen Lauf, ist es nicht das optimale Gefühl, wie es sich anfühlen soll, wenn man halt jetzt gerade vor allem durch die Nacht eine intensive Belastung reingeht.
Ja. Ja, der Startschuss erfolgte mit dem Gefühl, das du halt im Magen hattest, musstest du ja gezwungenermaßen loslaufen. Ja, die ersten Kilometer geht es ja so ein bisschen aus der Stadt raus, an den Feldwegen entlang und du warst ja sehr gut natürlich auch vorbereitet mit deiner Laufweste, der richtigen Kleidung, extra warmer Kleidung, die du noch dabei hattest, natürlich auch eine Pflichtausrüstung dabei gewesen. Was ist denn dann passiert auf einmal mit einer der Flasks?
Genau, nach 5 Kilometern ist es mir passiert, dass ich trinken wollte, ganz normal aus meiner Flask, war dann noch mitten im Starterfeld, viele Läufer um mich rum und auf einmal merkte ich, wie es schwapp, schwapp, schwapp machte und tatsächlich das Wasser aus meiner Flask rausfloss. Und ich habe direkt realisiert, dass ja, mein Verschluss von der Flask einfach abgefallen war, die sozusagen offen war und ich bin dann direkt stehen geblieben. Und es war ja nachts, muss man sagen, im Dunkeln und habe versucht, mit meiner Stirnlampe auf den Weg zu leuchten und den Verschluss zu finden. Das muss man aber sagen, jetzt kamen ja noch im Starterfeld alle möglichen Läufer, die lang gelaufen sind, viele Füße und da war nichts zu finden. Heißt es, ich wusste nach 5 Kilometern, ja, ich muss jetzt mit einer Flask weniger über diesen Lauf kommen und habe noch 100 Kilometer vor mir. Aber jetzt kommt auch das Gute, ich hatte von vornherein 3 Flasks dabei. Die gehörten auch zur Pflichtausrüstung, die 3 Stück. Und ich wusste aber, dass mir 2 reichen werden. Ich bin im Jahr davor in Innsbruck auch die 88 Kilometer mit 2 Flasks gelaufen. Im Training habe ich nie mehr als 2 eigentlich wirklich gebraucht. Und das heißt, ich wusste, ich komme damit durch. Aber es war natürlich schon ein blödes Gefühl, so zu starten, dass ich wusste, ich habe eine eingebüßt für den gesamten Lauf. Aber kann dadurch auch als Erkenntnis mitnehmen und auch mitgeben an andere, lieber eine Reserveflasche dabei haben. Also ich werde es für mich bei den nächsten immer machen, auch wenn man nur 2 braucht, eine dritte dabei zu haben, weil ich weiß, es kann immer passieren, dass halt so eine mal weg ist.
Ja, das ist immer dieses Bizarre oder dieses Irrsinnige eben an solchen Events dann. Da läuft man im Training ohne irgendwelche Probleme, hat nie ein Problem mit der Flask oder mit der Trinkblase und dann comes Race Day, ist dann halt, keine Ahnung, es ist manchmal total verrückt einfach, man steckt dann da selber gar nicht so drin, aber gerade dann passieren eben solche Dinge. Aber genau, diese Flask als Reserve mitzunehmen, auf jeden Fall ein super Tipp. Ja, es ging also in die Nacht hinein, Richtung erster Verpflegungspunkt. Du konntest dich dann auch die erste Zeit noch recht gut ernähren. Auf was hast du denn genau zurückgegriffen in deiner Verpflegung?
Also ich habe bei meiner Verpflegung hauptsächlich darauf vertraut. Das war auch so geplant, dass ich mich selbst mit meinen Gels verpflege und geplant war, dass ich alle 30 Minuten ein Gel zu mir nehme. Und zusätzlich hatte ich natürlich mein Tailwind Energiepulver in einer meiner Flaschen gehabt. Und ja, das sollte meine Hauptverpflegung tatsächlich sein. Und das mit den Gels alle 30 Minuten hat auch anfangs noch funktioniert, aber so nach dem fünften, sechsten Gel habe ich halt wirklich gemerkt, dieses Völlegefühl im Magen wurde immer mehr und ich habe es dann irgendwann einfach gar nicht mehr runterbekommen. Und so kam es dann auch nach dem sechsten Gel, dass ich tatsächlich mich so leicht übergeben musste von den Gels. Und ja, am Ende glaube ich, dass es vielleicht wirklich eine Mischung war aus dem zu vielen Essen vom Vortag Und halt, ja, vielleicht auch dann wirklich in der Belastung die Gels in der Nacht doch nicht so vertragen, obwohl ich sonst nie Probleme hatte. Aber von da an lief es dann gut. Also das klingt jetzt schlimmer, als es vielleicht war. Es war tatsächlich nicht so tragisch. Und danach habe ich dann seltener Gels zu mir genommen, aber konnte mich den Rest des Laufs eigentlich relativ gut verpflegen und habe auch immer mehr auf das Essen von den Verpflegungsstationen zugegriffen und habe mich dort vor allem mit herzhaften Dingen verpflegt, während ich halt selbst meine Gels und meine Eigenverpflegung hatte.
Ja, mit den herzhaften Dingen dazu muss man sagen, dass dieses Mal Tomaten zu deinen herzhaften Snacks gehört haben. Ja, wie kam das? Weil das war jetzt wirklich so witzig, als du mir das noch in einem privaten Telefonat erzählt hattest. Ich habe mich da kaum einbekommen. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Aber das ist so, ja, auch das ist so. Man kann das vorher nicht planen und sagen, an der nächsten VP nehme ich dann ganz viele Tomaten zu mir. Was war es denn, das dich da so zu diesen Tomaten hingezogen hat?
Genau, das war nämlich ab der dritten VP, das war genau der Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, ich kann gerade nichts Süßes mehr essen. Und ja, dann hat mich irgendwie, also wenn ich zur VP gehe, dann gucke ich immer, was spricht gerade mein Körper an. Und das ist tatsächlich in jedem Race mal was anderes. Und es gab da so Tomate-Mozzarella-Sticks. Und da dachte ich, okay, nimmst mal einen. Und Mozzarella war okay. Aber die Tomaten haben sich so gut angefühlt. Ich habe da drauf gebissen und wenn so dieses Wasser der Tomate dann so in den Mund spritzt, das war für mich wie ein kleines Glücksgefühl. Ja, und seitdem habe ich einfach eigentlich an fast jeder VP zu den Tomaten gegriffen und ja, also hauptsächlich auch nicht nur Tomaten, aber auch so Käse und Gurken. Aber ja, Tomaten waren es dann tatsächlich bis zu jeder VP. Das war mein Essen. Warum
Ja.
es genau die waren, kann ich auch nicht sagen. Ich hatte einfach in dem Moment das Gefühl, dass ich wusste, das ist es.
Ja, das hat ja auch deinen Magen dann scheinbar wieder stabilisiert, nachdem du dich dann ein bisschen übergeben musstest, so von den Gels. Und die Verpflegung, die ging ja dann auch relativ gut weiter. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Nacht rein und dann in den frühen Morgen. Ja, was waren da so die Highlights in der Nacht? Weil das ist ja für die einen ein bisschen, ja, eine spooky Angelegenheit, wo man sich vielleicht nicht so wohl fühlt, in den Bergen, alleine, nicht so viel um einen rum. Man kennt vielleicht die Strecke auch nicht in den meisten Fällen. Und andere lieben halt die Nacht. Wie ist das denn bei dir? Wie ging es dir da?
Ich gehöre definitiv zu denen, die die Nacht lieben. Also ich laufe wirklich gerne mit der Stirnlampe und fand jetzt auch, diese Nacht ging sehr gut und sehr schnell für mich rum. Wir hatten in der Nacht natürlich auch noch Glück eher mit dem Wetter. Es war zwar sehr kalt, aber ich hatte mich dementsprechend auch warm angezogen. Und ja, ich finde es einfach super schön. So war es auch da. Da wir viele Läufer waren, konnte man wirklich dann, wenn es richtig hoch in den Berg ging, die Stirnlampen sehen der anderen Läufer so in einer Reihe. Und ich glaube, schon ab 4 Uhr morgens ungefähr sind halt so langsam ja, die Gipfel um mich erwacht, dass man sie sehen konnte. Also es war eigentlich noch über eine Stunde bis zum eigentlichen Sonnenaufgang. Und das war für mich auch mit das Highlight des Laufs, weil wirklich, ich war in dem Moment fast schon 2000 Meter hoch, wirklich mitten in den Bergen, hochalpin. Und nach sind dann so die Berge immer besser zu sehen gewesen. Und dann habe ich tatsächlich auch, bin ich wirklich auf eine Kuppe drauf zugelaufen. Und als ich oben an der Kuppe stand, hat sich halt wirklich vor mir schon fast der Sonnenaufgang gezeigt. Also richtig schöne Färbung des Himmels. Und das war tatsächlich für mich einer der Highlights des gesamten Laufs, weil das war wirklich ein mega schöner Moment. In dem Moment wusste ich auch, ja, dass sich jeder Schritt bis hierher auf jeden Fall schon mega gelohnt hat.
Ja, aber der Weg war natürlich noch ein langer bis ins Ziel. Mit diesem positiven Erlebnis, was man dann ja auch mental sehr stark aufbauen kann, das trägt ja auch erstmal eine Weile, bist du dann auch erstmal wieder gut weitergelaufen. Wie ging es dir denn dann im weiteren Streckenverlauf, auch was die Bedingungen und die Bodenbeschaffenheit und das Wetter anbelangt?
Es war so, dass ab dem ersten hohen Berg, da waren wir so auf 2200 Meter, haben wir tatsächlich den höchsten Punkt erreicht. Ging es dann, ich finde, den technischsten Abschnitt des gesamten Races runter. Und zwar ging es auch über einige Schneefelder, die waren teilweise sogar mit Seilen abgesichert. Und das war echt nicht so ohne gewesen. Also da kam auch ein lustiger Moment, weil eigentlich bin ich einmal unachtsam gewesen, hingefallen und ja, habe gemerkt, ich kann nicht mehr bremsen und bin dann tatsächlich fast 50 Meter auf dem Po ein Schneefeld runtergerutscht und dabei habe ich sogar noch den einen oder anderen Läufer überholt.
Wie
Also
praktisch.
ja, das war genau. Also da war wirklich so ein Mix aus einigen Schneefeldern, aber immer so recht kurz, zwischen 10 und 50 Metern lang. Und dazwischen war die Strecke aber sehr matschig. Es hat ja die ganzen Wochen davor extrem viel geregnet in den Bergen, dem Moment auch die Schneeschmelze dazu, also die Strecke oben und die Beschaffenheit war halt sehr, es war sehr nass. Die Wiesen waren wirklich teilweise durchsetzt mit Wasser und es war halt auch sehr matschig, vor allem weil ja dann vor mir schon bestimmt fast 1000 Läufer durchgelaufen sind. Dementsprechend war es nicht einfach und ja, habe bergab fast genauso lang gebraucht wie berghoch und war schon wirklich, dass man sich auch sehr konzentrieren musste auf die Strecke.
Ja, es gab ja insgesamt 10 Verpflegungspunkte, beziehungsweise 9, dann noch von 9 bis 10 bis ins Ziel. Wie lang war denn der längste Abschnitt zwischen zwei Verpflegungspunkten für dich, wo du unterwegs warst? Wie viele Stunden?
Der längste war genau in dem Abschnitt, also es müssen so um die 4 Stunden, ich glaube 4 oder 4,5 Stunden gewesen sein. Und ja, das war dann schon auch echt knackig gewesen. Und da hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so lang brauche. Also da hatte ich auch gemerkt, ich hatte mir so selbst überlegt, wie lange werde ich für jeden Abschnitt wohl brauchen. Und ab dem Punkt war ich auch deutlich hinter der Zeit, die ich mir vorgenommen hatte.
Das heißt, sehr deutlich drüber in dem Fall.
Genau, also ich hatte für den Punkt tatsächlich 3 Stunden eingeplant, wo ich nur für den einen Abschnitt dann am Ende über 4 Stunden gebraucht habe.
Weil du hast ja vorab, wie auch gerade schon gesagt hast, sehr dezidiert einen Plan gemacht, was dir dann auch geholfen hat, diesen Lauf wie ein großes Stück Torte oder Kuchen, sage ich ja immer, zu sehen. Also Abschnitt für Abschnitt, nicht das große Ganze sehen. Und das macht ja schon auch was mit einem, wenn man merkt, shit, ich bin eine ganze Stunde, nicht nur 10 Minuten oder 15 Minuten hinter der Zeit, die ich eigentlich angepeilt habe. Was hat das mit dir mental in dem Moment gemacht?
Ich glaube, sogar in dem Moment hat es mich gar nicht so sehr beschäftigt, weil ich wusste, dass das Race noch relativ lang ist. Und das Gute war, dass danach die laufbaren Abschnitte kamen. Und ich wusste auch, dass auf den laufbaren Abschnitten meine Stärke ist. Und da konnte ich dann auch wirklich Zeit rausholen, dass es sogar war, dass ich glaube, zur Hälfte war ich immer noch hinter der Zeit, aber zwischendrin habe ich dann echt wieder Zeit aufgeholt, dass ich relativ nah eher wieder rankam an meinen Zeitplan.
Und so mit anderen Läufern bist du da mal gelaufen, in Kontakt gekommen. Beim Innsbruck Trail war das ja mal für einen gewissen Abschnitt, über Mountain Man ja auch. Wie war das jetzt beim Zugspitz Ultra Trail?
Also ich habe tatsächlich für ein paar Kilometer es mal gehabt, dass ich mit einem Läufer zusammengelaufen bin. Wir haben uns auch unterhalten, recht nett. Aber ich hatte in dem Moment schon gemerkt, dass es so, ich nie wusste, soll ich überholen. Ich hatte das Gefühl, ich bin eigentlich ein Tick schneller und habe dann eher auch die Chance genutzt, als er meinte, dass er mal seine Jacke ausziehen muss, dass ich dann vorbeigezogen bin. Und abgesehen von dem einen Moment, das waren ein paar Kilometer, vielleicht maximal eine halbe Stunde, habe ich mit anderen Läufern diesmal eher wenig Kontakt gehabt. Obwohl ich sagen muss, im Vergleich zu Innsbruck letztes Jahr waren eigentlich immer irgendwelche Läufer da um mich rum. Also es gab hier kaum einen Moment, wo ich jetzt ganz allein war und niemanden gesehen hätte. Aber man war halt selten in direktem Kontakt. Ich wusste halt, okay, kurz hinter mir, so 50 Meter hinter mir oder vor mir ist jemand. Da habe ich fast immer wen gesehen. Und das ist auch so der Unterschied oder das, was ich einfacher fand in diesem Jahr. Ich musste mich eigentlich gar nicht irgendwie groß um die Strecke kümmern oder zu schauen, wo laufe ich überhaupt lang. Ich bin eigentlich zu 90% den Läufern vor mir hinterhergelaufen einfach. Klar guckt man schon auch nach den Markierungen, die waren auch gut zu sehen. Aber da hatte ich bei meinen letzten Races eigentlich sogar das noch schwieriger empfunden, wirklich zu schauen, wo ist denn der richtige Weg. Da hatte ich hier tatsächlich überhaupt keine Probleme.
Und an den Verpflegungsstellen gibt es eine riesige Auswahl immer an Getränken und vor allem an Essen. War denn alles immer jeweils auch da, als du dann diese Punkte angesteuert bist?
Also da kann ich wirklich sagen, das war super. Ich habe dieses Mal gar nichts mitbekommen, dass irgendwo was gefehlt hat. Ganz im Gegenteil, genau auf der Hälfte gab es sogar die Überraschung für uns Läufer, dass es da frische Pizza gab, wo ich tatsächlich auch zugegriffen habe für ein Stück Pizza. Und das hat mich in dem Moment auch echt motiviert und mir wirklich gut Energie gegeben.
Ja, ne, was das machen kann, wenn man sich dann gut ernährt und auch wieder zum Herzhaften, was ja diesmal dein großes Ding irgendwie war, greift. Das gibt ja nochmal dann extra Energien auch für den Kopf, dass man weiß, man ist gut versorgt, man hat eine kleine Pause gemacht, hat ein bisschen die Beine sich ausruhen lassen und geht dann weiter. Jetzt hattest du ja gerade die Hälfte hinter dir. Ich will ja immer so in den Kopf auch rein bei den Läufern. Was ging dir da durch den Kopf in dem Moment, zu wissen, ich habe jetzt noch die Hälfte vor mir? Was hast du da gedacht?
Es war eigentlich so, dass ich mir bewusst auch die Hälfte als so einen Meilenstein gesetzt habe und ich bin mit dem Mindset reingegangen, jetzt startet das Race für mich neu. Also das war für mich auch echt gut, denn ich hatte mich auch etwas umgezogen. Also ich bin ja die Nacht mit langer Kleidung gelaufen, weil es sehr kalt war. Dann wurde es natürlich wärmer, heißt, ich hatte dort ein Dropback mit Wechselkleidung und habe dann auf eine kurze Hose gewechselt, auf mein T-Shirt gewechselt und einfach, also auch die Socken habe ich komplett gewechselt, waren die waren tatsächlich durchnässt und auch matschig und das hat gut getan, auch mal die Füße zu lüften. Und so das alles zusammen hat sich für mich wie ein Neustart angefühlt. Und ja, ich wusste halt bei der Hälfte, ich habe jetzt schon 2 Drittel der Höhenmeter hinter mir. Und das hat mich natürlich auch motiviert. Und ja, dann bin ich eigentlich tatsächlich mit wirklich neuer Energie in die zweite Hälfte, sodass es sich gar nicht angefühlt hat, dass ich schon über 50 Kilometer in den Beinen hatte und fast 3000 Höhenmeter.
Wie lief denn dann die Strecke weiter, bevor dann der letzte große Anstieg da Richtung Laubhütte, dann diese Serpentinen, was man ja heute Segapa nennt, abgeleitet von dem bekannten Segama Race, wo man dann schon oben hört, wie die Leute da schreien und diese Spalier stehen, Richtung Osterfelder und Hochalm hoch. Ja, wie ging es dir da auf dem weiteren Streckenverlauf bis zu diesem großen Anstieg?
Also am Anfang bin ich wirklich top motiviert auf ein flaches Stück. Es waren ja so 10 Kilometer, was fast komplett flach. Und da sind die Beine auch noch richtig gut gelaufen. Und so ab Kilometer 76 war das, die VP7 am Schloss Elmau. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich wirklich ja, die Oberschenkel zumachen, dass die Kraft langsam schwindet. Aber hatte ja trotzdem in dem Moment auch im Kopf, ich muss jetzt irgendwie noch 30 Kilometer laufen. Aber ich habe ab dem Moment gemerkt, ab jetzt wird es hart. Ja, die Kräfte werden weniger und jetzt muss ich mich ein bisschen mehr durchbeißen.
Wie ist dir das gelungen? Bis zu welchem Punkt konntest du dich dann wieder berappeln und kam dann auch mal wieder ein Tief, wo du gemerkt hast, boah, die Muskeln machen weiter zu oder irgendwas anderes stimmt gerade nicht?
War dann tatsächlich so auf diesem Abschnitt sozusagen vom Schloss Elmau bis zur Laubhütte. Da ging es tatsächlich auch so, ich glaube, so 500 Höhenmeter hoch und wieder runter. Es ging dann über den Eckbauer, falls den jemand in Garmisch kennt. Und dieses Stück war für mich mental eigentlich das Schwierigste, weil ich halt realisiert habe, okay, ich bin nicht mehr so fit, das wird jetzt anstrengend. Ich habe aber doch noch ein ganzes Teil an Strecke vor mir. Hinzu kam, dass der angekündigte Regen in dem Moment tatsächlich kam. Also es hat mehrfach auch sehr stark geregnet, einige Regenschauer. Und der dritte Punkt, der mich auch am meisten dann geärgert hat, war, dass ich realisiert hatte, dass ich auf der Hälfte der Strecke meine 2 Stirnlampen rausgepackt habe aus meinem Trailrucksack rein in den Dropback, um einfach Gewicht zu sparen. Und was eigentlich ein totaler Fehler war, weil es ja nicht mal sicher war, dass ich überhaupt im Hellen ins Ziel komme und die zweite Nacht hätte tatsächlich passieren können. Und dann habe ich mich selbst darüber geärgert und hatte natürlich auch Druck auf einmal, weil ich wusste, okay, ich muss jetzt im Hellen reinlaufen und halt auch die Sorge, was mache ich, wenn es dunkel wird. Und so war ich echt so ein bisschen in negativen Gedanken und ja, in dem Moment ist es mir schwer gefallen, tatsächlich wirklich dann auch das Rennen zu genießen in allen vollen Zügen. Und ja, aber dann tatsächlich habe ich es irgendwie zu dieser VP an der Laubhütte geschafft. Und da habe ich mir auch gesagt, da habe ich mich sehr darauf vorbereitet, mental, jetzt nur noch der letzte Berg, auf den ich mich auch viel vorher vorbereitet habe, mir das visualisiert habe, wie das sein wird. Und ja, das war dann tatsächlich, ab dann ging es wieder ein bisschen bergauf.
Und es war ja auch noch hell. Hörst du eigentlich Podcasts oder Musik? Hast du Playlists, irgendwas, womit du dich dann auch mal beschäftigst oder ablenkst, wenn solche Momente kommen?
Nein, gar nicht. Aber das mache ich auch nicht im Training. Ich bin da einfach nicht der Typ für. Also ich laufe wirklich fast immer ohne Kopfhörer. Und gerade bei so einem Race will ich auch die Natur und das alles genießen und hatte tatsächlich da nichts dergleichen dabei. Aber ich glaube auch, dass mich das eher stören wird oder ich es nicht brauche tatsächlich.
Ja, das ist auch sehr unterschiedlich, ne, wie man das empfindet, dass man eher die Ruhe mitnimmt und alle Geräusche in der Natur oder in der Umgebung, in der man ist, und andere machen es halt anders. An diesem Punkt kommen ja auch schon längst alle Strecken zusammen, gerade Richtung VP8, das ist, glaube ich, die Laubhütte. Wie hast du das um dich herum wahrgenommen an Läufern? War da viel los um dich herum? Wie waren die anderen so drauf? Man guckt ja dann um sich oder sieht dann die Läufer vor sich. Wie hast du das empfunden?
Ja, tatsächlich waren ab der Hälfte die Läufer des Leutasch Trail, das ist die 68 Kilometer Strecke, mit mir zusammen auf der Strecke. Und gerade am Anfang hat man natürlich schon gemerkt, dass die deutlich schneller auch unterwegs sind, weil die hatten ja auch fast 40 Kilometer weniger in den Beinen. Und später im Rennverlauf, muss ich sagen, wusste ich gar nicht mehr, welcher Läufer von welcher Distanz war, weil man das nicht so eindeutig an den Startnummern erkennen konnte. Und dann war es aber schon auch deshalb so, dass ich immer Läufer um mich rum hatte, nie allein war. Aber ich wusste ganz oft gar nicht, von welcher Distanz die jeweiligen sind. Kann aber sagen, dass ich zwischendrin mich auch mal, wo es mir noch gut ging, an den Schnelleren orientiert habe und da auch immer versucht habe, so ein bisschen dran zu bleiben. Also das war teilweise dann auch meine Motivation für mich.
Das Stück hoch von der Laubhütte bis zu diesem Spalier, wo man dann an einem Punkt rauskommt Richtung Kreuzeck und links geht man weiter Richtung Hochalm, weiter zum Osterfelder hoch. Das zieht sich ja wie Gummi. Und dann ist man endlich da und weiß, jetzt kommen noch mal ein paar hundert Höhenmeter. Das Wetter war dann auch nicht so ganz prickelnd nach wie vor. Und du hast dann ganz viel Glück gehabt, dass du noch als eine der Läuferinnen da durchgegangen bist, beziehungsweise links abbiegen konntest, um eben den Osterfelder noch mitzunehmen. Was war da genau los?
Und zwar, genau, dieser Weg, wie du sagst, der sich wirklich zieht. Ich war dann tatsächlich auch so, dass ich eigentlich immer noch nicht so richtig positiv dabei war. Also ich wurde sehr, sehr oft überholt und das hat mich extrem auch genervt, dass sich alle paar Minuten gefühlten Läufer an mir vorbeilassen musste. Und dann kam ich halt genau an diese Stelle, wo man wirklich ja die Stimmung hört von dieser Cheering Zone, die es da gibt. Und ich war eigentlich noch relativ weit entfernt, aber das habe ich in dem Moment gebraucht, wirklich die Motivation von außen, dass ich dann gemerkt habe, okay, das hat mir wieder wachgerufen im Kopf. Ich wollte ja jetzt eigentlich alles geben am letzten Berg. Und dann habe ich wirklich bewusst das erste Mal so mein Mindset umgestellt und mir andauernd irgendwelche positiven Motivationssätze gesagt. Du bist so gut bis hierher gelaufen, du schaffst das jetzt auch noch, den letzten Anstieg, es sind nur noch ein paar hundert Meter. Und ja, dann habe ich gemerkt, wie das auch innerlich mich einfach schon viel mehr motiviert hat und ich auch wieder richtig Freude am Lauf hatte. Und dann gab es so einen Moment, da wurde ich mal wieder von einem Läufer überholt. Und dann habe ich mir einfach gesagt im Kopf, jetzt versuche ich an dem dran zu bleiben, so lange wie es geht. Und ich habe mir so ein bisschen auch vorgestellt, dass es so wie ein Magnet ist und ich an dem dran bleibe. Und dann habe ich mich versucht, leiten zu lassen von dieser Stimmung, die man gehört hat, die auch immer lauter wurde. Man hat die einzelnen Rufe gehört der Leute, die uns angefeuert haben. Ja, und so kam es dann, dass ich durch die Umstellung eigentlich meine Einstellung einfach nicht mehr überholt wurde. Ich habe es dann geschafft, bis zum Ende dieser Cheering Zone an diesem einen Läufer hinten dran zu bleiben. Also es war dann, war glaube ich, eine halbe Stunde oder so und wurde den Zeitpunkt nicht mehr überholt. Und das hat mir halt auch gezeigt, dass ich das erste Mal gemerkt habe, wie sehr man wirklich mit der eigenen Einstellung, dem man dann wirklich wieder die mentalen Strategien auch anwendet, wirklich neue Energie bekommen kann. Und es lief nicht nur besser, ich hatte wirklich auch wieder mehr Spaß im Rennen. Und das ging auch noch so weiter. Auch als ich an diesem Punkt vorbei war, wo man die Stimmung nicht mehr wahrnahm, ich bin dann so in wirklich noch eine Art Speedhiking gekommen, dass ich bis zur Hochalm auch weitere Läufer sogar überholt habe. Und ja, war dann auf einmal total raus aus meinem Tief und hat einfach mega Freude wieder am Laufen. Obwohl man sagen muss, jetzt war ich ja dann schon fast bei 90 Kilometern. Also ja, da war ich echt überrascht, wie gut es mir dann wieder ging. Und dazu kommt, dass das Wetter dann auch echt komplett schnell im Nebel war. Also ich war ab der Höhe so vom Kreuzeck auf 1700 Metern kompletter Nebel und man hat kaum mehr was gesehen. Also da konnte ich leider keinen Ausblick mehr genießen. Aber ja, in dem Moment hat mich das tatsächlich nicht davon abgebracht von meinem Weg.
Und das ist das Spannende, was ich nochmal aufgreifen möchte, dieses Mindset. Überall liest man Mindset, jeder Guru redet vom Mindset, alle nehmen das Wort Mindset in den Mund. Aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast, das Umstellen der Gedanken. Und das können wir mit unserer Entscheidungskraft. Niemand anders kann das, nur wir steuern unsere Gedanken. Und das ist im Grunde die Kunst des Mindset-Wandels, was du gerade aus erster Hand quasi ja nochmal erzählt hast, wo man ganz viel für sich mitnehmen kann. Und auch dass mental immer noch so viel mehr möglich ist, beziehungsweise körperlich mehr möglich ist, wenn man sich mental anders einstellt wieder. Ne? Wenn man merkt körperlich, oh, es geht nichts mehr, aber eigentlich ist da noch ganz viel Raum und den hast du dir gegeben. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, was ich auch nochmal wirklich hervorheben möchte, ist die Sache mit dem Kämpfen. Das hört man ja auch oft so, es war ein Kampf, ich musste kämpfen. Durchbeißen ist ja nochmal okay, aber dieses so gegen einen selber gegen oder gegen sich selber gehen, das machen viele und das fand ich jetzt bei dir so schön und berührend, dass du dir selber, du bist in so eine Güte dir gegenüber gegangen. Du hast es schon so gut bis hierher geschafft, das ist doch totales Gänsehaut-Feeling, also mir kommt jetzt die Gänsehaut, weil das ist so eine Einheit, in der du mit dir selber bist. Du bist ganz bei dir, mit dir. Und nicht gegen dich. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei solchen langen Kanten, dass man mit sich in der Harmonie läuft und nicht ständig sagt, Scheiße und jetzt musste kämpfen. Und das erzeugt eben nochmal mehr diese neue Körperspannung, diese neue Energie, die du dann damit ja auch erreicht hast. Also richtig, richtig klasse an dem Punkt. Ganz, ganz toll. Ja, dann geht es ja durch Nebel, Hochalpen, dann geht es nochmal hoch, ist ein richtiges Brett auf diesen Schotterwegen. Man hat das Gefühl, man kommt nie an, nochmal links, nochmal rechts und wieder so und so. Und irgendwann warst du dann am Osterfelder, wusstest, okay, von hier ab nur noch downhill ins Ziel. Was kam dann?
Genau, also das war tatsächlich auch so, dass ich komplett im Nebel war und das letzte Stück hat sich wirklich gezogen. Also nach der Hochalm, das war wirklich nochmal zäh. Und durch diesen Nebel, ich hätte es gar nicht wahrgenommen, wo der höchste Punkt ist, weil man halt echt gar nichts gesehen hat. Und als es dann den Downhill ging, am Anfang dachte ich mir noch, ach ja, eigentlich ein richtig schöner Downhill, wenn man Aussicht hätte, wahrscheinlich wirklich wunderschön zu empfehlen. Aber ja, so ungefähr in der Mitte des Downhills von Osterfelder oben, ja, hat es dann tatsächlich angefangen zu regnen und zwar richtig stark zu regen. Also es kam so ein richtiger Starkregen, Sturzregen runter. Also gefühlt nach ein paar Minuten war ich voll durchnässt. Und es kam natürlich auch, es war ja vorhergesagt, dass eine Kaltfront aufzieht, heißt, es war auch wirklich kalt da oben und habe halt da schon gemerkt, okay, ja, jetzt wird es halt auch wirklich frisch. Also dass ich auch leicht frösteln musste und ab dem Moment war es natürlich noch mal schwieriger. Man hat schon eigentlich fast 100 Kilometer in den Beinen, sich dann zu motivieren, noch durch diesen starken Regen irgendwie nach unten zu rennen. Und ich habe auch einfach in dem Moment im Kopf nur gedacht, ich will nur runter von diesem Berg.
Ja, und der Trail vom Osterfelder ist ja nicht ohne, das sind ja einige Stufen, das ist sehr verblockt. Dann natürlich, wenn der Regen dazu kommt, auch glitschige Steine, wo man echt aufpassen muss. Du bist dann irgendwann auch darunter gekommen, warst dann wieder am Kreuzeck und von dort sind es ja dann nur noch, ich glaube, das ist da 7 oder 8 Kilometer bis ins Ziel, 9? Ist gar nicht im Kopf.
Ja, so genau müsste ich so circa hinkommen, ja.
Auf den Forstwegen, wie war es da so körperlich, also muskulär vor allem? Du hast dann diese ganzen 1000 Höhenmeter Uphill und Downhill schon in den Beinen gehabt und weißt, oh Gott, jetzt muss ich noch mal diesen langen Downhill runter. Wie lief das?
Also tatsächlich habe ich dann wirklich auch schon meine Muskeln gespürt. Also ich habe es dann auch etwas in den Knien gespürt, dass die langsam angefangen haben zu zwicken. Aber gut, es waren halt auch schon 100 Kilometer und ich Bin auch bis jetzt erstaunt, dass ich davor fast gar nichts gespürt habe. Also irgendwelche Wehwehchen hatte ich gar nicht. Ging wirklich dann erst los. Ich glaube, gerade durch diese Nässe und die Kälte und die Anstrengung, die man hatte. Und ja, ich habe tatsächlich als Einzige die letzte VP10 komplett hinter mir gelassen. Ich hatte bewusst vorher an der VP9 alles aufgefüllt, weil ich wusste, von der VP sind es 7 Kilometer gewesen, noch bis ins Ziel, fast nur bergab. Und hat tatsächlich meine Mama schon angerufen und ihr gesagt, ja, ich bin jetzt eine Stunde vorm Ziel. Also ich hatte gedacht, so eine Stunde brauche ich circa. Das war dann auch so. Und das letzte Stück, ja, bin ich dann einfach irgendwie wie im Tunnel nur noch runtergelaufen. Ich wollte auch wirklich nur runter vom Berg. Und es war tatsächlich so auf diesen breiten Forstwegen und dann unten war es ja im Tal auch auf Asphalt, dass dieser Regen eigentlich komplett die Wege überflutet hat. Wir sind dann fast wie durch den Bach gelaufen. Also in jedem Schritt hat das Wasser weggespritzt. Und ja, also ich habe dann unten im Tal auch gemerkt, dass ich wirklich komplett ausgepowert war. Also ich war bis heute noch nie nach einem Lauf so erschöpft gewesen, dass ich wirklich gemerkt habe, so der Regen und die Kälte, das hat dann nochmal alles aus mir rausgesogen.
Ja, und die fehlende Stirnlampe, das war dann auch schon, müsste dann schon 20 Uhr gewesen sein, nach 20 Uhr. Wie hat sich das dann ausgewirkt, dass du eben die Stirnlampe nicht dabei hattest?
Also ich hatte Glück, dass ich ja wirklich von der Zeit es im Hellen geschafft habe, aber es wurde am Ende schon so leicht dämmerig, habe es ja aber zum Glück nicht gebraucht. Also auf dem allerletzten Stück im Wald wäre es so gewesen, wo es vielleicht hilfreich gewesen wäre. Ich glaube aber mit diesem ganzen Sturzregen, selbst wenn ich die dabei gehabt hätte, hätte ich die vermutlich wegen den paar Minuten gar nicht mehr rausgeholt. Also in dem Moment hatte ich Glück, dass ich noch im Hellen ins Ziel laufen konnte und sie einfach nicht gebraucht habe.
Ja, dann geht es ja wirklich so auf die letzten ein, zwei Kilometer. Man realisiert, oh shit, ich habe jetzt hier, ich bin jetzt schon über die 100 Kilometer drüber, also die vollen 100 Kilometer. Und da muss man nochmal so eine fiese Rechtskurve nehmen Richtung Out- oder Straßenbrücke, die man dann nochmal hochgehen muss,
Ja,
queren
der
muss.
Bahnhof ist das, glaube ich,
Ja,
ja.
Bahnhof, genau. Und auf die andere Seite wieder runter und dann sind es ja nur noch wenige 100 Meter. Was ging dir da durch den Kopf? Nach diesen fast 23 Stunden.
Also ich glaube, dass ich eigentlich nur irgendwie ins Ziel wollte. Ich habe das alles in dem Moment noch gar nicht so richtig realisiert. Und ja, die letzten 500 Meter habe ich dann einfach wirklich nur alle Kräfte nochmal gebündelt und wollte natürlich jetzt nicht irgendwie gehend ins Ziel, sondern dann schon auch laufend, weil ich sagen muss, davor war es schon so, dass die Energie so sehr raus war, dass ich dann auch immer mal gegangen bin. Aber die letzten 500 Meter bin ich dann komplett durchgerannt. Man hat dann auch schon die Stimmung gehört, trotz dass es spät abends war, waren noch einige Zuschauer da und ja, so bin ich dann tatsächlich ins Ziel reingelaufen und habe mich einfach mega gefreut. Aber ich glaube, so richtig realisiert habe ich das in dem Moment noch gar nicht.
Und du hast ja auch geschaut, dass keiner um dich rum ist, sondern dass du dann alleinigen Zieleinlauf hast, oder? Und nicht noch drei andere daneben waren.
Genau, so war es tatsächlich auch. Und trotzdem war dann einer vor mir. Ich glaube, wir waren uns selbst nicht so ganz sicher oder ich mir nicht, ob ich ihn jetzt noch überhole oder nicht. Ich weiß, ich war kurz vor einem anderen Läufer. Und ja, aber es war trotzdem so, dass ich das Gefühl hatte, ich wollte auch den Moment für mich und deshalb vor jemand anderem reinlaufen.
Ja. Ja, du warst dann letztendlich unter den 24 Stunden, die du angepeilt hattest. Das heißt, auch diese Stunde, die du an dem einen Abschnitt länger unterwegs warst als geplant, hat sich jetzt gar nicht negativ auf dein eigentliches übergeordnetes Ziel mit der Zeit ausgewirkt, was ja auch ein super Ergebnis ist in sich. Und ja, du bist dann da ins Ziel gekommen, hast die Medaille umgehängt bekommen und bist dann ja in den Raum, glaube ich, das Kongresshaus ist das, wo man dann noch seine Weste abholt und was ist da genau passiert?
Genau, ich war dann eigentlich so mit meiner Medaille schon umhängt im Ziel und wollte mir halt eigentlich, dachte ich in dem Moment ja noch, es gibt ein Finisher-Shirt und habe den Mitarbeiter gefragt, ja, ich würde gerne mein Finisher-Shirt abholen. Und ja, dann hat er mir halt gesagt, also er hat es mir nicht gesagt, er hat dann meine Startnummer abgescannt und hat dann auf seinem Gerät gesehen, dass ich laut ihm nicht ins Ziel gelaufen wäre. Also er hat mir dann gesagt, nee, es gibt keine Finisher-Zeit von dir. du hast die VP10 nicht erreicht. Und dann war ich irgendwie total vom Kopf gestoßen, habe dann auch gesagt, ja, aber ich bin ja hier, ich habe eine Medaille. Ja, aber dann hat er tatsächlich gesagt, nee, ja, es gibt, er kann mir tatsächlich das Finisher-Shirt oder in dem Fall ist eine Finisher-Weste für die Ultras nicht geben. Ich soll mich doch an den Support wenden von Plan B und wenn sich rausstellt, dass das ein technischer Fehler war, dann wird man mir das noch nachträglich zuschicken. Aber in dem Moment war es schon sehr, ja, war ich irgendwie traurig auch darüber, weil es ja schon irgendwie sowas ist. Ein komisches Gefühl, dass was fehlt und ich tatsächlich halt auch in der offiziellen Wertung als did not finish gewertet wurde.
Ja, du weißt natürlich für dich, dass du das alles gelaufen bist, aber klar, dann will man in der Liste auch verewigt sein. Das ist ja auch ein Teil von der Anerkennung, vom Stolz, von dem Erreichten, schwarz auf weiß auch und auch um sich einzuordnen selber. Wie ist denn da heute Stand der Dinge? Bist du da schon weitergekommen in dieser Angelegenheit?
Also ja, sie haben mir tatsächlich geschrieben, dass es sich vermutlich um einen technischen Fehler mit meiner Startnummer handelte, dass halt mein Tracker in der Nummer irgendwie ab der VP10 nicht mehr gezählt hat. Und ich habe denen meine eigene Aufzeichnung geschickt und sie haben gemeint, auf jeden Fall bekomme ich meine Weste zugeschickt. Noch habe ich bis jetzt noch nicht gekommen, aber es war Stand gestern, dass sie es gesagt haben, dass sie es mir zuschicken. In der Wertung bin ich aktuell immer noch als DNF gewertet, aber auch da haben sie mir gesagt, dass sie die Daten weitergegeben haben an die Firma Datasport, glaube ich, die sich darum kümmert und dass die Ergebnislisten noch aktualisiert werden und ich dann hoffentlich auch in der Ergebnisliste auftauche.
Ja, und auch auf einer richtig guten Platzierung von allen Frauen, muss man sagen. Also insgesamt wirklich Chapeau, herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite an dich für das Durchziehen, für den Willen, dieses ja, Erlebnis, das du dir selber geschafft hast. Und es hätte wirklich, ja, mit allem, was da war an Bedingungen im Training und auch im eigentlichen Race gar nicht besser laufen können.
Ich glaube, auch im Nachhinein bin ich super zufrieden mit allem, wie es lief, wie das Training lief, wie das Race lief. Also ich konnte es wirklich genießen und es hatte wieder viele neue Herausforderungen. Aber genau aus dem Grund nehme ich ja auch an solchen Rennen teil. Man weiß nie, was passiert und dann zu schauen, wie reagiere ich da drauf. Und ja, also im Ganzen war es wirklich ein super schöner Tag und den ich nicht so schnell wieder vergessen werde, ja.
Ja, am nächsten Tag bist du ja gleich mit deiner Mutter wieder durch die Gegend gewandert und gestapft. Und dann habe ich ja immer wieder mal so nachgehakt, Tina, wie geht's dir denn? Und sag doch mal, und hoffentlich keine Schmerzen und Wehwehchen. Alles tippitoppi bei dir, auch fast 2 Wochen später. Und das ist ja immer das, wo man dann sieht, okay, da hat es wirklich funktioniert. Du hast dich nicht verletzt, auch im Nachgang nicht, dass der Körper da noch irgendwas in den tieferen Schichten ausagiert, das ist auch nicht der Fall. Also es geht dir gut. Natürlich war die Motivation, natürlich verständlicherweise, bisschen im Keller, das darf sie auch. Wir sind immer noch ein bisschen im Recovery-Modus. Merkst du denn jetzt schon langsam wieder, dass so die Lust am Laufen kommt? Vielleicht auch mal wieder so ein langsam sich vielleicht das ein oder andere Ziel, vielleicht auch ein Laufziel, das gar nichts mit dem Wettkampf zu tun hat, formt? Oder wie ist da jetzt so aktuell bei dir der Stand der Dinge?
Also die Lust ist auf jeden Fall seit dieser Woche schon wieder deutlich mehr da. Also ich habe das auch in meinem ersten Lauf am Montag gemerkt, dass es schon wieder sehr, sehr locker und entspannt lief. Also nicht mehr so diese Erschöpfung in den Beinen zu spüren war. Und ja, ich auf jeden Fall jetzt schon mich wieder auf die nächsten Läufe freue, gerade bei schönem Sommerwetter, denn so viel Sommerwetter hatten wir ja noch nicht. Und auch zum Laufen liebe ich einfach eher die Wärme. Und ja, ein weiteres Laufziel gibt es aber aktuell noch nicht. Ja, da werde ich einfach mal die nächsten Wochen so auf mich drauf zukommen lassen, was da kommt.
Ja. Hast du denn abschließend noch irgendwas, was du den Zuhörern mit auf den Ge Weg geben möchtest, was jetzt gerade so eine lange Kante wie ein Hunderter anbelangt, irgendwas, was dir noch spontan einfällt?
Ich sage nur, glaube an sich selbst ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Wenn man sich so ein Ziel gesetzt hat, das wirklich, wenn man das im Kopf hat, dann gibt es da eigentlich für mich jedenfalls keinen Weg zurück. Und wenn man das so sehr will, dann gibt es da immer eine Lösung, wie man an sein Ziel kommen kann, das schaffen kann. Und ich kann nur jedem sagen, auch es eher zu versuchen. Also viele zweifeln ja viel zu früh und trauen sich es gar nicht. Und einfach mal diesen Weg zu gehen, es muss ja kein Hunderter sein, aber wenn man so denkt, oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, denke ich auch eher immer, versucht es einfach. Also ich glaube, erst dann, wenn man sich auch bewusst darauf einstellt, vielleicht auch für ein Race anmeldet, dann kommt man ja so rein, dass man auch merkt, okay, ja, jetzt kann ich das schaffen. Und oft ist ja der erste Schritt tatsächlich da der schwierigste. Also einfach anfangen.
Ja, sehr, sehr wertvoller Tipp. Vielen Dank für das wirklich inspirierende und spannende Gespräch, liebe Tina.
Danke auch.
Bis zum nächsten Mal.
Danke, tschüss.
Tschüss. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.